Die Rote 7.
Ihre Einsätze bitte.
Während der Croupier im Casino des Luxusdampfers die Kugel in der Roulette-Schüssel kreisen lässt, wird in Kabine 347 ein Passagier niedergeschlagen und ausgeraubt. Ein Fall für die drei Detektive, die auf dem Schiff gerade als Aushilfskellner arbeiten.
Hui, was für ein Cliffhanger. 2 Sekunden sind circa vergangen. Olli, wie geht's dir?
Wir haben uns ja jetzt lange nicht... den Quatsch wollen wir nicht machen. Wir wollten ja nicht so tun, als ob wir uns jetzt nicht lange nicht gesehen haben, oder?
Wie du möchtest.
Du hast jetzt so, wie geht's dir? Also mir geht's ungefähr... Obwohl, das hast du mich in der ersten Folge gar nicht gefragt heute, wie es mir geht.
Wie geht's dir?
Dank des Restalkohols noch sehr gut. Jetzt hast du mir mittlerweile auch einen Kaffee gebracht.
Ja.
Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Das Wasser kannst du damit wieder abräumen. jetzt habe ich den Kaffee hier. Ja, mir geht's wie vor 2 Minuten wunderbar. Wir haben ja gerade eine grandiose Folgenbesprechung hinter uns. Und zwar den ersten Teil der Buchband-Bums-Geschichten-Sammlung Die Rätsel der 7.
Hat dir gefallen, unsere Besprechung? Also wir konnten sie ja nicht hören, weil es war ja nur 2 Sekunden Pause circa.
Ich kann dir aber sagen, ich hatte ja die ganze Zeit auch Kopfhörer auf. Also habe sie eigentlich gehört wie ein Hörer und muss sagen, gab schon bessere. Ja,
jetzt nicht. Also auch von uns beiden,
nein,
oder?
Nein. Nicht jetzt in unserem Podcast-Zyklus, aber auf der Welt gab es schon bessere.
Auf der Welt, ja. Aber ansonsten war das schon spitzenmäßig, oder?
War schon spitzenmäßig.
Und wie immer hat André Minninger, also wie immer, für uns beide zumindest, keinen schlechten Job abgeliefert.
Tatsächlich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eins der besten Werke, die ich von Minninger gehört habe.
Also ich verstehe immer nicht, warum wird der so fertig gemacht von allen? Also ich sag das immer wieder. Also
und untermalt es mit diesem sarkastischen Lachen?
Nein, ja. Na, weil das ein bisschen gemein ist, weil ich jetzt gerade Thomas ein bisschen fertig mache. Aber, aber warum wird Minninger so oft so, also wieso wird er so verkannt und ausgelacht?
Kann ich dir sagen, weil er so viel Müll schreibt.
Minninger.
Ja. Und das sage ich jetzt, weil er uns nicht in sein Kino eingeladen hat. Das eigentlich versprochen hat.
Also deswegen. Weil ich
wir müssen hier, warte mal, wir sind Opener, kurz, dann wird Thomas richtig sauer. Und wir dürfen nicht rüberquatschen mit Opener, Benjamin, ja?
Nee. Okay. Das ist immer schlecht.
Das ist wirklich schlecht, ja.
Weil manche hören ja auch den Podcast wegen der Musik.
Genau, genau.
Also die hören ihn dann 45 Sekunden, diesen Podcast. Ja, genau. Und wenn man darüber spricht, dann haben sie gar nichts von dem Podcast.
Nicht mehr, nicht mal mehr.
Das sind die richtig schlecht gelaunt.
Ja, wirklich.
Ja. Ihr würdet es auch hassen.
Ja, ich würde es auch hassen. Darum, also wie gesagt, niemals über den Opener sprechen. Wenn ihr selber mal einen Podcast macht, Opener, Musik, so das Erkennungsmerkmal ist mal ganz wichtig.
Und wichtig ist eigentlich auch, dass es nur so 5 bis 10 Sekunden geht.
Genau. Nee,
maximal.
Genau. Also, es gibt ja Dinger, die gehen so 40 Sekunden oder so. Mhm. Ja, das ist über der Aufmerksamkeit
schon. Das ist Schwachsinn.
So, ich trinke mal einen Schluck von dem leckeren Kaffee.
Ja, mach das mal. Und manche haben ja auch einen Rodecaster, so wie wir. Und die haben dann dieses Intro zum Beispiel als Loop drauf. Das ist richtig dämlich.
Richtig dämlich. Ich habe auch, ihr hättet jetzt gepasst beim Ärzte, ich habe diesmal rechtzeitig gestoppt.
Ach so, hat also mein Witz nicht funktioniert.
Nein, aber Wix hat alles wieder gut gemacht. Sehr schön.
Gut.
Ja, was machen wir denn heute, Benjamin?
Heute besprechen wir eine Folge von Das Rätsel der 7.
Ja.
Ein Kurzgeschichtenband.
Ja.
Beziehungsweise Hörspiel, unter anderem von André Minninger, Ben Nevis, Sonnenleitner.
Kannst du mir mal was Großartiges zu diesem Kaffee sagen? Das schmeckt wirklich gut. Ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber ist es die Hafermilch? Schmeckt wirklich Hafermilch so gut?
Hafermilch im Kaffee finde ich super, wirklich jetzt. Also ich habe ja natürlich auch ein bisschen Zimt reingemacht.
Also dann schmecke ich den Zimt raus, der Zimt ist lecker. Hafermilch weiß ich nicht.
Na anscheinend, wenn der dir so gut schmeckt, kann ja die Hafermilch nicht so schlecht sein.
Das hast du gut geschlussfolgert, Zweiter.
Bitte. Weil das wäre auch witzig. Dir schmeckt kein Kaffee, dir schmeckt keine Hafermilch und nur wegen dem Zimt. Das ist dein absolutes Lieblingsgetränk. Ja. Du solltest vielleicht mal probieren, so Spinat und Gurken
überall Zimt drauf. Was willst du eigentlich damit sagen oder damit andeuten? Mit jetzt, dass du Gemüse erwähnt.
Dass du ein super Typ bist.
Danke. Hast du gut erkannt.
Mhm.
Du bist heute wirklich sehr scharfsinnig.
Haben wir schon eine Peperoni gegessen.
Oh, der will, also scharfsinnig und du hast eine Peperoni gegessen.
Ja, krass.
Boah,
das
wird auf
Feier, ey. Großartig. Siehst du, vor 2 Minuten 80 waren wir noch nicht so gut drauf.
Nee, da waren wirklich, also Schön, wir sollten uns öfter mal längere Zeit nicht sehen, also ja, immer so ein paar Minuten zwischen den Podcasts, genau, die man nicht sehen, damit wir dann wirklich so ganz frisch wieder neu in diese neue Sache.
Und so ein Cliffhanger ist schon krass, weil unser Cliffhanger war ja, die letzte Folge war sehr gut, die wurde ja mit 8 Punkten bewertet, der 7. Gast. Und wir haben ja schon gespoilert, diese kriegt eine andere Bewertung. Diese Folge hier.
Und ich habe sogar, bin schon so weit gegangen, dass es keine 8 bekommt, keine 9 und keine 10.
Und keine 11.
Nee, eine 11 auch nicht. Jetzt könnten wir unendlich weitermachen, weil das erlaubt ja dieses Zahlensystem, was wir haben. Ich habe es jetzt auf 10 beschränkt einfach. Und wir erzählen wir eigentlich alles nochmal über das Band? Nein, das sparen wir uns. Wir machen mit der Folge, ne, wenn ihr alles
Wir haben trotzdem nur den Knopf, das Cover. Stimmt. Das hat sich, das hat sich nicht geändert.
Nee, Klappentext.
Klappentext
und Cover. Also Klappentext sprechen wir ja nochmal. Cover müssen wir diesmal weglassen.
Gut.
Ja. Das heißt, wir haben heute nur Klappentext. Was hättest du eigentlich in der Zwischenzeit, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben zwischen den beiden Aufnahmen, hättest du eigentlich dieses Nippelboard, nenne ich es hier mal, ergänzen können?
Wie soll ich das in so kurzer Zeit machen?
Genauso wie du es in langer Zeit machen würdest.
Ach so. Okay, da gebe ich dir natürlich recht.
Boah, dieser Kaffee.
Der ist lecker, oder?
Wirklich.
Ja, leider ist bei dir nur sehr wenig drin gewesen.
Also ich sehe gerade, du hast so, ich dachte gerade, es liegt daran, dass meine Tasse so groß ist. Jetzt sehe ich aber deine Monster-Tasse. Ja, und die
Da ist auch nicht viel mehr drin. Das ist hier nur der Schaum, der wackelt.
Ja. Okay. Du musst dich nicht über mich lustig machen.
Das ist, ich habe auch Gefühle, ja. Das okay. Ja. Olli, erzähl doch mal, hier, du hast doch bestimmt wieder allgemeine Fakten zu dieser Folge.
Ja, und zwar.
also Sprecher wahrscheinlich.
Die Sprecher, fangen wir doch mal mit dem Autoren an. Okay. Das ist ja hier Marc Sonnleitner. Ja.
Der wird noch mehr niedergemacht als der weltberühmte Menninger.
Ja, aber hier tatsächlich, kommen wir später zu.
Ja.
Ich muss mal ganz kurz meine ganzen Unterlagen hier sortieren, weil jetzt alles durcheinander war. So, die rote 7, die ist jetzt dran. Das hier ist der 7. Gast, alter Hut. So, das ist Sprecher, 7. Gast, auch alter Hut.
Das ist extrem witzig, weil ich habe eben alle Sachen zu dir gelegt, du legst jetzt alle Sachen zu mir. Gut, also, es ist eine gute Organisation, die wir haben.
Ja, großartig. Warte mal, das auch, sag mal, ich habe nichts.
Ach, du hast gar nichts. Oh nein, jetzt kommt's gleich wieder. Oh, ich habe meine Unterlagen vergessen.
Nein. Hier ist die Folgenbesprechung von die Rote 7, die habe ich auf jeden Fall. Nur, es gibt tatsächlich, ich glaube, es gibt einfach keine Fakten zu dieser Folge.
Doch, du hast hundertprozentig hier, guck mal, die Sprecher hast du schon
die
mal.
Die Sprecher, die habe ich, genau, die kannst du ja jetzt mal vorlesen.
Okay. Also, wir haben den Erzählers.
Den Erzähler.
Ja, witzig, ich habe Erzähler gelesen und gleichzeitig Jonas, deswegen kam Erzählers raus.
Erzähler. Danke, dass du uns an dieser Sache teilhaben lässt, wirklich.
Also wir haben den Erzähler, Thomas Fritsch, Justus Jonas als Oliver Rohrbeck, Peter Shaw.
Justus Jonas als Oliver Rohrbeck. Also,
ich kann es gut,
Oliver
oder?
Oliver Rohrbeck von Justus Jonas gesprochen.
Ich kann es gut, oder?
Großartig.
Da haben wir Jens und seinen Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann, Wawaczek.
Oh, das hast du, ich glaube, so wird er gesprochen.
Ja, natürlich. War ja nur ein Scherz. Bob Andrews ist Andreas Fröhlich. Also umgekehrt, Andreas Fröhlich ist Bob Andrews. Sehr. Dann haben wir Judy Fredkin von Ursula Heyer.
Okay, in welchem Teil kam Judy Fredkin vor, Benjamin? Kommt dir der Name nicht bekannt vor? Jetzt hätten wir heute schon über diese Frau gesprochen. Pass auf, ich helfe dir mal.
Ich habe auch die falschen Unterlagen.
Benjamin hat hier, bevor wir aufgenommen haben, eine Viertelstunde lang Unterlagen sortiert, um jetzt dann diese Scheiße hier abzuliefern.
Ja, wir haben den Gruppier von Gosta Lipto. Wird der Gosta ausgesprochen?
Benjamin, woher soll ich das wissen? Ich habe ihn noch nie angesprochen.
Also. Also der hat bisher gemacht, die gefährliche Fässer, SMS aus dem Grab, einer meiner Lieblingsfolgen, Schatten über Hollywood, die feurige Flut, schwarze Sonne damit gemacht, GPS-Gangster, die Folge hört sich auch richtig gut an. Ja, unheimlich. Das silberne Amulett und der letzte Song. Oh, der letzte Song hört sich traurig an.
Hört sich an wie so ein bisschen Ende eines Albums.
Der letzte Song, vielleicht sowas wie Johnny Cash mit dem letzten Lied Hurt. Mhm. Okay. Dann haben wir Carl Hopkins, den Physiker von Ben Hecker. Da hast du wahrscheinlich keine weiteren Infos zu, denn man kann auf den Namen nicht raufklicken.
Vollkommen richtig. Aber ich habe mir überlegt, ob ich Witze über diesen Namen mache. Entweder Ben Becker statt Ben Hecker.
Ja.
Oder weil Hecker ja so ähnlich aus, so ähnlich ist wie Hecke. Hm. Ben Hecke oder Oliver Hecker. Aber alle Witze waren schlecht, habe ich alle nicht genommen.
Hm. Dann haben wir Miller, den Schiffsdetektiv. Das ist Michael Brüder Grimm. Okay, Michael Grimm heißt er. Ein bisschen erstaunlich, dass es über die beiden Sprecher nichts gibt, weil die hören sich so professionell an, finde ich. Also nicht so wie sonst.
Ja, ich gucke auch mal, ob ich unter Gebrüder Grimm was finde bei Google.
Vielleicht gibt es ja doch
wirklich einige Ergebnisse, die könnte ich jetzt alle durchgehen.
Ach, lass ruhig.
Ja, okay.
Und Kapitän Sherlock Holmes, Sherwood, Horst Neumann. Mhm. Der hat auch schon bei mehreren Folgen mitgemacht. Der unsichtbare Gegner zum Beispiel. Das Volk der Winde. Der Automarder. Der gestohlene Preis.
Das Volk der Winde?
Der gestohlene Preis. Den habe ich sogar besprochen mit Thomas. Da muss er ja noch relativ jung gewesen sein.
Das Volk der Winde klingt so wie ein Volk, was irgendwie mit Blähungen zu kämpfen
hat. Ich finde, das Volk der Winde hört sich nicht ansatzweise an wie drei Fragezeichen.
Überhaupt nicht. Sehr untypisch.
Dann der weinende Sarg. Und der schreiende Nebel.
Ja. Der schreiende Nebel?
Mhm. Ja. Oder ist das irgendwie falsch ausgedruckt und das ist der Wecker?
Das kann sein. Ja. Das ist ein bisschen merkwürdig, was du da vorliest.
Ja.
Aber ich kann es ja nicht prüfen, weil du hast ja meine Unterlagen gerade.
Und dann haben wir noch im Bann des Drachen als Zhang Tan. Mhm. Ja. Dann haben wir noch Theodor Quaid als Dietrich Adam und Jamie Peterson, der Barmann, Patrick Bach.
Ja. Das war die längste Sprechervorlesung, die war, glaube ich,
aber auch keine Infos, was sie noch gemacht haben. Nichts.
Nö, naja, weil die nicht.
Aber auf ein paar konntest du klicken.
Auf ein paar konnte ich
klicken. Ja, du konntest klicken zum Beispiel auf Gosta Lipto.
Naja, man kann ja jetzt nicht jeden. Ich glaube, da habe ich drauf geklickt und dachte, alles langweilig, was sie bis jetzt gemacht haben, und habe es ja nicht eingefügt.
Mhm. Gut. Klappentext. Bitte einmal den Knopf drücken.
Ja,
der
einzige, den
wir da haben. Der Klappentext.
Gut. Während der Croupier im Casino des Luxusdampfers die Kugel in der Roulette-Schüssel kreisen lässt, wird in Kabine 347 ein Passagier niedergeschlagen und ausgeraubt. Ein Fall für die drei Detektive, die auf dem Schiff gerade als Aushilfskellner arbeiten.
Kannst du Croupier nochmal aussprechen?
Nein.
Ja? Schade.
Ich wusste nicht, dass ich falsch sage, hab schon überlegt vorher, ob du das vorliest.
Okay.
Und dann dachte ich, nee, man muss mutig sein, man muss sich seine Ängsten stellen. Mhm. Und das Gute ist, wenn man das macht, dann fühlt man sich besser. Und du fragst mich jetzt, ob ich es nochmal aussprechen kann, ja, schon geht es mir schlecht.
Ob du dich nochmal deinen Ängsten stellen möchtest und dich nochmal besser fühlen möchtest. Na gut, ich habe es auch nicht rausgehört.
Mhm.
Ja, Klappentext auf jeden Fall spannender als bei der ersten Kurzgeschichte, die wir heute besprochen haben.
Spannender, ja. Während des Spiels wird jemand erschlagen und so. Vielleicht im Buch.
Ich finde viel witziger, also zumindest würde mich interessieren, warum die drei Detektive da als Aushilfskellner auf dem Dampfer arbeiten.
Naja, Ferienjob.
Ja.
Wie oft haben wir uns schon mal die Frage gestellt, wie oft die Ferien haben?
Nein, doch, haben wir gesagt, die haben immer Ferien in jeder Folge eigentlich.
Ja. Ferien, Ferien, Ferien. Okay, wäre auch doof, oder? Wenn jetzt die Folge so sein würde. Wir haben einen spannenden Fall. Lass uns morgen früh treffen und die abhören. Geht nicht, wir müssen zur Schule.
Okay, nach der Schule. Ach, da ist der Fall vorbei.
Ah, da wäre Hausaufgaben.
Genau. Und Ende.
Nee, aber Ferien ist wirklich
viel, ja, groß vertreten. Aber wie du schon sagst, es lässt sich halt schwer anders umsetzen.
Ja. Wo sind wir denn, Olli? Wo fängt denn die Geschichte an?
Wir sind im Casino beim Roulette. Sie haben wohl einen Ferienjob auf dem Schiff als Kellner angenommen. Während Peter noch darüber nachgrübelt, ob das eine gute Idee war, philosophiert Justus über die Möglichkeiten, die sich manche einbilden, um das Roulette zu manipulieren. Tatsächlich, ich bin ja auch mal ein bisschen dem Roulette verfallen, dem französischen Roulette, weil ich der Meinung war, schlauer zu sein als das System.
Muss man doch, oder? Also man muss doch gewinnen.
Wie, man muss gewinnen? Also wäre gut, wenn man, also nicht, mir ist wenn man nicht verlieren möchte, muss man gewinnen.
Also ich sage, in jedem Glücksspiel ist die Chance höher, dass man gewinnt. Deswegen würde ich sagen, macht Glücksspiele. Witzig. War natürlich nur ein Scherz. Oh Gott, oh Gott.
Okay, das Thema sollte man tatsächlich nicht ausdehnen. Aber wenn du hast du wirklich nur Zimt in deinem Kaffee?
Es gibt Podcasts, Plattform, da wird man gesperrt. Wenn man war natürlich nur ein Scherz.
Macht Glücksspiele, weil bei jedem Glücksspiel hat man höhere Chancen zu gewinnen. Nein, es ist wirklich, man kann sich da einbilden, was man will. Am Ende gewinnt tatsächlich die Bank. Und das Schlimme ist wirklich, bevor man verliert, gewinnt man tatsächlich. Ja, und bevor man sieht, dass man eigentlich jetzt aufhören sollte, verliert man auch wieder alles. Also macht keine Glücksspiele.
Also sagen wir mal so, ich habe mal, das können auch mehrere Leute bestätigen, an so einem Automaten gespielt im Dönerladen.
Ja.
Habe ich, glaube ich, mal mit Thomas besprochen. Und da habe ich genau jeden Tag 1 Euro reingesteckt. Mhm. Und habe ganz oft den Döner gewonnen. Weil ich mir gesagt habe, ich, sobald ich gewinne, das Geld raus.
Ja.
Und nicht weiterspielen. So spielt ja kein Mensch.
Das ist das Problem.
Ja, genau. Und da habe ich ganz oft den Döner. Das war toll. Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich spielt man so, oh, man gewinnt. Oh, dann kann ich ja mehr machen, höher. Ja.
Und dann ist ein ganz schlimmer Kreis, weil dann fängt man an zu verlieren. Und dann will man aber seinen Verlust wieder reinholen. Und dann geht's los.
Genau. Ist so ähnlich wie arbeiten. Man kriegt Gehalt, gibt es aus. Und will denn, also man will nicht, man muss wieder arbeiten, damit man die Ausgaben wieder reinholt.
Ich finde, das ist nicht genauso wie arbeiten. Dann können wir gerne einen eigenen Podcast nochmal drüber machen. Ich würde das gefährliche Thema Glücksspiel an dieser Stelle dann mal abschließen wollen.
Nein, Glücksspiel ist scheiße. Ich kenne sogar welche in meiner Familie, die da richtig abgestürzt sind.
Oh.
Also ernsthaft jetzt. Nicht jetzt, weil ich sage, weil ich Glücksspiel gesagt habe, sind so toll. Sondern ernsthaft jetzt, Glücksspiele, das geht auch das ist so schleichend.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich schnell die Kurve gekriegt habe und gesagt habe, okay, jetzt nicht mehr verlieren.
Oh, war da mal was?
Ja, ja. 2019 war das, so September.
Gar nicht so lange her.
Nee, ist nicht lange her. Da bin ich regelmäßig ins Casino gegangen. Und es
stimmt, ein bisschen gut. Kann ich mich erinnern, dass manchmal... Ja.
Ich habe dann so... Ich war der Meinung, ich bin sehr schlau, immer wenn ich auf eine Farbe setze... Und
okay, gleich vorbei. Gleich hast du alles verloren. Du bist schlau, dachtest du.
Ja, schon, da hat das Casino sich schon die Hände gerieben.
Oder ist wieder so ein Schlauer.
Ja. Nee, es gibt, bin immer danach gegangen, dachte so, Mensch, von 7-mal Sätzen muss ja einmal die Farbe kommen, auf die du setzt, wenn du immer die gleiche Farbe nimmst. Und ich habe gelernt, meistens ist das so, aber nicht immer. Und das Schlimme ist, klar, du gewinnst erstmal, also man setzt 10 Euro, Rot kommt nicht. Man setzt dann 20 Euro, Rot kommt nicht. Man setzt dann 40 Euro, dann kommt Rot, oh, 10 Euro gewonnen. So, passiert das einmal nicht, keine Ahnung, hast du irgendwie 700 Euro verloren? Ja, und also das heißt, du gehst eigentlich diese Wette ein, dass du sagst, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass von 7 Drehern, sage ich mal, deine Farbe kommt, ist sehr hoch. Dann gewinnst du 10 Euro, wenn das passiert. Passiert das innerhalb der nächsten 20 Mal, aber irgendwann nicht, musst du 700 Euro bezahlen. Also was? Das ist eigentlich die Wette an der Sache. Das heißt, der Verlust ist nachher dann doch natürlich viel größer als das, was du bis dahin gewonnen hast. Auch wenn es die Sucht natürlich darin besteht, dass man sich an dieses Gefühl zu gewinnen so gewöhnt und so einen Spaß macht, dass man dann nach dem Verlust natürlich wieder weitermachen will.
Ja. Siehst du, Olli, das ist fast so spannend für mich wie die Karaoke-Bar. Ja, okay. So, du gehst jetzt in so ein Casino rein.
Ja.
Erstmal, wie wird man da begrüßt? Steht da jemand am Eingang? Wirst du?
Nee, also es ist tatsächlich nicht so edel, wie man das aus James Bond filmt.
Ja, genau so denke ich.
Ja. Ja, du gehst erstmal hin, du musst erstmal deinen Ausweis abgeben, weil die sind ja dazu verpflichtet, das Spielverhalten zu kontrollieren. Das heißt, wenn irgendwie ein kritisches Spielverhalten auftritt, dann verbieten die einem zu kommen. Und es war bei denen nicht irgendwie so, dass Olli 500 Euro verloren hat, war für die noch nicht kritisch. Nee, und ja, dann geht man hin und sucht sich ein Spiel aus und spielt einfach diesen. Man wird nicht besonders freundlich behandelt, man wird nicht besonders unfreundlich behandelt. Das ist irgendwie ganz normal.
Aber nicht so, weiß ich nicht. Du bist jetzt am Roulette-Tisch, hast jetzt 5-mal gewonnen und sagst, ja, das reicht mir, dass er nicht sagt, na komm, machen wir mal eine Runde.
Der Kopier nicht, aber der Löwe,
der nicht. Der Löwe, der Pilsator-Löwe. Genau. Den gibt's da auch?
Der ist immer bei mir.
Der ist immer bei dir, aber gibt es auch den Löwen zu kaufen im Casino? Also ich schätze mal die Löwensorte nicht, aber darf man Alkohol im Casino? Ist das erlaubt?
Trinken im Casino? Ja. Erlaubt und erwünscht natürlich auch, weil natürlich besoffen, da wird man natürlich risikofreudiger, ja. Und,
genau, da hätte ich jetzt gedacht, da gibt es vielleicht ein Verbot oder so.
Nee. Achso, das hätte natürlich sein können, dass vom Gesetz her sagt, kein Alkohol. Oh, wundert mich, du hast recht. Wundert mich eigentlich, dass das nicht so gemacht wird, dass man sich sagt, nicht spielen, wenn man betrunken ist. Aber dann, wenn die das wirklich so krass umsetzen würden, dann dürfte man auch betrunken kein Lotto spielen. Also müsste man nie pusten lassen, bevor man einen Schein ausfüllt.
Ja, du sagst ja manchmal, meine Vergleiche sind ein bisschen merkwürdig, aber deine sind auch nicht so gut. Also
ich habe Glücksspiel mit Glücksspiel verglichen. Ja. Du hattest vorhin, also du hast heute schon Glücksspiel mit ganz normal Arbeit.
Gibt es denn, gibt es da auch was zu essen, so, dass du so am Roulette-Tisch einen Toast isst? Oder?
Wenn, dann wirklich nur kleine Snacks, aber tatsächlich sehr, sehr wenig, weil man soll da nicht essen.
Ja, in manchen Filmen habe ich schon mal gesehen, die essen dann da so Salzstangen oder so.
Wie gesagt, das ist nicht wie ein James Bond-Film. Ja, nee, so Salzstangen und sowas gibt es da, ja.
Und siehst du dann da auch, als du da drinnen warst, dann guckt man sich ja bestimmt auch die Leute an, die anderen Gäste. Mhm. Und hast du da auch welche gesehen, so, wo du dachtest, so, oh, das arme Opfer, ohne dass du in den Spiegel gesehen hast, sondern wirklich. Sondern wirklich so von anderen Leuten, wo du so dachtest, so, oh, da geht bestimmt auf dir.
Nein, aber man beobachtet manche schon und sagt, oh, der spielt wirklich Suchtverhalten. Also man sieht zwar Gewinn, aber man sieht ihn, er freut sich nicht, weil man davon ausgeht, oder der ist eigentlich schon so tief im Verlust drin, ne, dass selbst der Tausender, den er da gerade gewonnen hat, ihn nicht jubeln lässt.
Und wirklich so alle Stufen sind da auch so, wo du so denkst, so, der hat bestimmt richtig Geld.
Natürlich, da sind wirklich, vor allem, es gibt auch keine Kleiderordnung, wie man denkt, in den meisten Casinos. Man muss nicht mit Anzug oder so da kommen, da sind welche, die rennen da in Jogginghose rum und so.
Ah, also schon wieder nicht wie James Bond.
Nee,
also.
Nicht ganz wie James Bond, nein.
Ah, gut. Ja, hat mir gefallen, dieser kleine Ausflug ins Casino. Läuft da Musik im Hintergrund?
Nein.
Keine Musik?
Nein. Man soll sich wirklich, alle Sinne sollen wirklich auf die Spiele und Lichter dort alles konzentriert werden. Man findet auch keine Uhr, nirgendwo wird eine Uhr angezeigt. Man soll nicht irgendwie an die Zeit erinnert
werden. Das wäre witzig, du hast eine Armbanduhr und die Zeiger sind weg.
Die sind ausgebildet. Da ist so ein Rollo. So ein kleines Rollo, was runtergegangen ist. Ja, und es werden auch Fenster vermieden. Das heißt, man sieht nicht, ob es Tag ist oder Nacht ist oder so. Das soll alles egal sein im Casino. Man soll sich nur aufs Geld ausgeben.
Und ist es so wie in der Spielhalle, so viel Geräusche? So
boah, geht so. Also auch nicht wie bei James Bond.
Nee, aber man sagt keine ja so, Schüsse. Aber man sagt ja, dass die Geräusche ja auch süchtig machen. Süchtig machende.
Ja, also die allgemeine Atmosphäre ist schon so eine Wolf- oder so eine Wohlfühl-Atmosphäre ist jetzt übertrieben, aber es ist schon eine andere Atmosphäre. Wenn man da reinkommt, möchte man schon so ein bisschen, ist schon ein bisschen aufregend. Ja. Ob das die Geräusche sind oder der Teppich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schon schön da.
Was ich ja mag, kennst du das? Das ist so am Stiel dran, so. Den kann man so mit einer Hand festhalten und dann legst du ihn auf den Kopf und dann sind da so ganz viele Metallhaken oder so. Kennst du das, was du so auf den Kopf so rauf machst, so?
Okay.
Wie so eine Kopfmassage.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja,
ich weiß nicht, wie das heißt.
Das hat jetzt genau wie viel mit Glücksspiel zu tun?
Na, dann fühle ich mich wohl, wenn ich das so an meinem Kopf mache.
Okay, liegen
die da rum?
Verlierst
so?
Du aber auch 500 Euro?
Ja, aber liegen die, du hast ja gesagt, das ist ein Wohlfühlort.
Ja, aber guck mal. Wenn es das Einzige ist, was du kennst, Wohlfühlen, dann tust du mir wirklich, wirklich sehr, sehr leid.
Okay.
Ah. Und ich überlege, heute nochmal spielen zu gehen vielleicht. So, ich bin zwar davon weg, aber irgendwie habe ich gerade wieder Lust bekommen. Hm? Und vielleicht nehme ich so ein Massageding mit.
Das finde ich super.
Vorher war stehen geblieben, ich glaube noch am
Ja, sie arbeiten auf dem Luxusdampfer und da gibt es auch ein Casino. Und ich glaube, weiter waren wir wirklich noch nicht, oder?
Genau, vollkommen richtig.
Ja, na, wir können ja mal kurz, um das ein bisschen einzuordnen, ich fand, für so eine Kurzgeschichte sind hier ziemlich viele Namen. tauchen das auf.
Allerdings. Das vielleicht, hat man schon dabei gemerkt, wo du die Sprecher vorgelesen hast.
Vielleicht können wir die ja mal kurz so grob mal aufzählen. Wir haben Mr. Hopkins.
Ja.
Das ist der, der jetzt gleich am Roulette-Tisch spielt. Ja. Mr. Hopkins. Der Chef der drei Fragezeichen jetzt bei diesem Ferienjob, der heißt Quaid. Der heißt Theo Quaid. Dann taucht noch ein Miller auf. Das ist, wie du mir mitteilen musstest, weil ich schon wieder nicht aufgepasst habe, der Hausdetektiv.
Ja.
Dann gibt es noch den Captain Kirk.
Ich habe Iglo als Witz.
Gut. Nein, wie heißt der? Sherwood oder sowas,
Sherwood,
wa?
Genau.
Sherwood. Den gibt es als Figur. Wen gibt es noch? Den Barkeeper.
Jamie,
den Barkeeper. Und ich glaube, das war's jetzt.
Ich glaube, Jamie hat der eigentlich überhaupt eine Sprechrolle? Den hört man doch fast gar nicht, wa? Der ist aber auf jeden Fall unter den Sprechern, taucht der auf, ne? Der hat aber ganz wenig Text.
Ja, aber der ist dabei. Genau, um das mal so ein bisschen einzuordnen, weil ich muss das Hörspiel, also erst nach dem zweiten Mal habe ich richtig verstanden, wer ist.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war.
Ich habe es nur einmal gehört, also auch so.
Du hast zwar nichts verstanden, aber hast nicht normal.
Ich habe es nicht normal gehört.
Okay, gut. Also wir haben jetzt, naja, und der am Roulette-Tisch steht, der ist auch noch dabei.
Ja, das ist ja Hopkins, den hast du ja schon gesagt.
Nein, das ist ja der Spieler.
Ja.
Aber der.
Ach so, der diesen Job hat. Wie heißt dieser Job nochmal? Der am Roulette-Tisch steht?
Mist, ich dachte, du sagst das.
Herr Croupier.
Dankeschön.
So.
Die Coupé, die Zeitung, die nicht mehr existiert.
Die steht da am Roulette-Tisch. Übrigens war das das erste Sexheftchen, was ich zu Hause hatte.
Wirklich?
Ja. Auch sehr spannend.
Bei mir war das.
Bei mir war es wirklich der Croupier.
Genau, alle in der Schule haben gesagt Coupé und so.
Den Coupier
und dann steht,
warum da nur Casino und
so ein alter, stinkender Mann mit Zigarre. Denkst du, das ist Erotik?
Naja, darum hast du auch so ein verstörtes Sex, so ein verstörtes Verhältnis zum Thema Sex. Kann ich jetzt sehr gut verstehen. Ja,
siehst du.
Ja. Also, okay, also, genau, wir befinden uns, also haben die Leute schon mitbekommen, dass wir uns in dem Casino befinden. Ja,
und Mr. Hopkins spielt am Roulette-Tisch. Genau. Also, eigentlich kann man das ganz schnell machen, weil da passiert mehr oder weniger nichts, sondern dass Mr. Hopkins gewinnt.
Ja.
Und der freut sich richtig, ja, $2,000. Sind $2,000 eigentlich viel für so ein? Also wie war das jetzt so bei dir, als du da warst?
Also 2.000 Euro wären schon viel, wenn man 2.000 Euro auf einmal gewinnt.
Das war gar nicht ironisch gemeint, sondern nee, das ist viel, wenn man es gewinnt, oder?
Also für mich natürlich. Es gibt natürlich Leute, die setzen einfach so 2.000 Euro und verlieren die und verziehen keine Miene. Also für mich wäre das schon halt ein Monatsgehalt weg.
Ja.
Ne?
Also Hopkins gewinnt und er sagt, ja, mit meiner Glückszahl, die sieben. Wie man sich's denken kann, ist die sieben.
Ja, spielt eine kleine Rolle in diesem Stück hier. Und der Croupier gratuliert.
Man kriegt mit, dass dieser Quaid, der Chef, nicht der Netteste ist, weil der wirft...
Weil er will, dass die arbeiten.
Der wirft böse Blicke den Detektiven zu.
Guck mal, sowas ist zum Beispiel in Filmen und Geschichten immer, nur weil der Chef will, dass die Leute arbeiten... Ja, sind es immer böse Chefs. Zum Beispiel in dem Film Aladdin mit Bud Spencer, da kommt dieser Junge, um den es da geht zu seinem ranzigen Job da in so einem Trödelladen, und dann sagt der Chef, du bist schon wieder 5 Minuten zu spät. Und als Zuschauer soll man denken, oh, so ein strenger Chef. Benjamin, wenn ich 5 Minuten zu spät komme, bekomme ich auch Ärger. Benjamin, darfst du 5 Minuten zu spät zur Arbeit kommen?
Natürlich nicht, und ich bin auch immer zu früh da.
Ich bin auch immer zu früh da. Muss man ja auch, um pünktlich zu sein.
Ja. Aber ich kenne auch andere Einstellungen, die sagen, naja, der kommt ja eben immer später, aber der macht seine Arbeit gut. Kenne ich auch.
Finde ich aber auch ein gutes Arbeitssystem, sag ich mal. Wenn man jetzt eine lockere Arbeitszeit sich leisten kann und sagen kann, Hauptsache jeder weiß, dass die Arbeit, was zu tun ist und dass die Arbeit gemacht ist am Ende des Tages.
Kommt drauf an, wenn man sich aber auf den anderen verlässt, weil das so Arbeit ist, die vielleicht nur zu zweit wirklich gut funktioniert.
Wie zum Beispiel eine Laserdisc einlegen.
Genau, eine Laserdisc einlegen. Dann ist es natürlich scheiße.
Ja.
Also Quaid, aber der kommt hier schon in der Folge nicht als der Netteste rüber.
Das ist richtig. Also schon ja. ein strenger Chef. Man kann, es gibt ja auch nette Chefs, die nett sind. Also er ist hier ja. nicht nett. Das
und jetzt kommt so ein, genau, und jetzt kommt was, was mich ein bisschen gestört hat in der Folge. Also wir sind jetzt gerade noch in der Szene, das war jetzt alles eine Szene, die wir erzählt haben und dass Quaid sagt, die sollen schneller arbeiten. Und
bam, auf einmal
und im selben, ja. also der Erzähler, der macht gar keine richtige Pause fast, ist es auf einmal später, die Fahrschultür geht auf und da ist der Mr. Hopkins, der da irgendwie merkwürdig aussieht mit Haaren, die in allen Richtungen wehen.
So wie du.
So wie ich heute. Nee, und sagt, er wurde ausgeraubt.
Warte mal, was? Du hast gerade gesagt, mit Haaren, die in allen Richtungen wehen.
Ja.
Also er steht da anmutig vor den dreien im Wind. Ja, und seine Haare wehen so im Wind.
Nee, ich habe mir jetzt immer vorgestellt, im Casino, in so einem Casino-Schiff, auf so einem Casino-Schiff, ja. sind natürlich in den Fahrstühlen Ventilatoren.
Ja, das kann sogar gut sein.
Siehst du?
Also er steht vorhin und die Haare wehen im in der Ventilatorenluft. Und so die drei Detektive stehen davon bewundern.
Genau.
Ich glaube, es ist ein bisschen anders.
Also du kennst doch Ghostbusters.
Ja.
Als sie das erste Mal unten in der Bibliothek sind und den Geist sehen.
Ja.
So stelle ich mir die Szene vor.
Oh, also wirklich, und die drei stehen davor und haben so ein bisschen Angst.
Ja,
und,
genau.
rennen, obwohl sie auf hoher See sind, rennen sie aus dem Schiff raus.
Genau so. Ja, nee, aber diese Szene, du weißt ja, die Hörer wissen, glaube ich, was ich meine, dieser Bruch, in einem Erzählersatz mehr oder weniger doof.
Ja, das finde ich jetzt auch für die Kurzgeschichte zu schnell. Ich musste sogar selber schalten, also ich musste als Hörer...
Ist das jetzt das gleiche Hopkins?
Genau, kurz überlegen, ob warum sind die jetzt auf einmal am Fahrstuhl? Genau. Ich glaube, es wird auch irgendwie so ein bisschen komischer erklärt. Dass man nicht so leicht drauf kommen kann, dass sie tatsächlich schon Feierabend haben. Gut, aber wie du schon sagst, auf dem Weg in ihrer Kabine treffen sie auf Mr. Hopkins, den Gewinner der siebten offensichtlich wurde sein. Der Gewinner der sieben, was schreibe ich denn jetzt wieder für einen Müll?
Die sieben macht dich fertig.
Ja, die sieben, wirklich gruselig. Ja. Nochmal gruselige Stimmungsmusik.
Der Klappentext.
So. Ich glaube, das mache ich aber nochmal. Auf dem Weg in ihre Kabine treffen sie auf Mr. Hopkins, dem Gewinner im Casino der Sieben. Offensichtlich wurde in seine Kabine eingebrochen und er wurde sogar niedergeschlagen. Leider ist auf dem Schiff keine Polizei zur Stelle, aber es gibt einen Detektiven Miller, das hast du nicht mitbekommen, dass er das schon erwähnt wird.
Ja, habe ich nicht mitbekommen.
Genau, den Bob natürlich verständigen soll, während er auch den Hopkins zur Krankenstation begleitet. Währenddessen schauen sich Justus und Peter die Kabine an.
Hm. Wenn du jetzt gerne, also du hast ja gesagt, der hat ja gewonnen.
Ja.
Bei was im Leben, oder bei welcher Spielshow hättest du gerne gewonnen? Es gab ja so in den 90ern und 80ern so extrem viele Spielshows. Mhm. Wo hättest du gerne mitgemacht und gewonnen?
Jetzt auf den Gewinn abgesehen oder auf den Spielspaß?
Beides. Okay. Schon beides.
Also wenn wir in die 90er, also ganz ehrlich, jetzt natürlich, um jetzt ein bisschen aktuell zu sein, ich hätte schon sehr, sehr gerne Schlag den Rab mal gewonnen.
Schlag den Rab.
Ja.
Weil dann wäre man so richtig so der Held, oder?
Wegen dem Geld und wenn man wirklich der Held wäre.
Obwohl, man wird aber gehasst, oder? Wenn man einen Showmaster gewinnt?
Nein, man wird nicht gehasst, man wird nur gehasst, wenn man sich darüber freut. Nee, es ist tatsächlich so. Du kommst arrogant drüber, wenn du so zum Beispiel gewinnst gegen Rab und sagst so, ja! Dann bist du gleich arrogant. Es war nämlich, ich weiß nicht, ob du den Namen Hans Martin noch kennst. Hans Martin war einer der unsympathischsten Gewinner bei Schlag den Rab.
Ja.
Aber nicht, weil er wirklich so unsympathisch war, sondern weil er normal war. Er hat sich halt gefreut, er hat sich auch reingekniet und er hat sich ein bisschen über Raabs Niederlagen auch gefreut. Wenn Raab sich mal verschossen hat oder irgendwas, hat er auch gesagt, ja. Und das kam so schlecht an, was richtig unprofessionell von Buschmann war. Er hat sich so auf die Seite der Zuschauer geschlagen bei seiner Moderation und hat den Kandidaten auch noch unsympathischer gemacht.
Also du meinst... um gut anzukommen, hätte man dann sagen müssen, ah, Mist, tut mir leid, dass ich gewonnen habe.
Ja, Mist, ich habe gewonnen, wollte ich nicht.
Ja. Also bei dir wäre es Schlag den Rab. Also vom Spaßfaktor her, kennst du noch?
Ja. Achso, ich dachte, das wäre eine Phase vom Spaßfaktor. Ja, absolut.
Nee, ich wollte sagen, bei mir wäre das wahrscheinlich, kennst du noch aus den 80ern, ich glaube, da gab es auch mal eine Neuauflage, ganz schlecht, aber ich meine das aus den 80ern, Fort Boyard oder so, wie hieß das?
Oh, ich kenne leider nur die ProSieben Neuauflage. Ja, da wo die auch immer in irgendwelchen Räumen, es war eigentlich schon damals so kleine Escape Rooms, kann man sagen.
Genau, ne? Und das gab es ja in den, ich glaube Ende 80er oder Anfang 90er und das hätte mir, glaube ich, Spaß gemacht.
Ich mochte Steven Gätchen in der Neuauflage.
Nee, ich kenne die Neuauflage nicht. Das
okay.
Trotzdem sah ich sie schlecht.
Achso, ja, das ja. finde ich immer sehr objektiv von dir.
Das stimmt. Ja. Sowas hätte ich gerne mitgemacht. Bei was ich nicht gerne mitgemacht hätte, wer wird Millionär? Weil da kann man sich so blamieren.
Wirklich krass blamieren. Das Schlimme ist, manchmal ist ja auf YouTube so eine Sache, wo die Kandidaten die einfachsten Fragen nicht verstehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es in der Aufregung und du siehst nur Wörter vor dir und bist eigentlich ganz nervös, dass du gar nicht merkst, wie einfach eigentlich diese Fragestellung
ist. Ja, ich sehe das ja manchmal, ich bin ja schon unter Druck. Ich stelle mir gerade vor, ich wäre bei Wer wird Millionär, ich bin ja schon unter Druck, wenn ich gegen Thomas ein Quiz mache. Ja. und ich meinst, nichts weiß, und nichts meinst, weiß.
Bei Wer wird Millionär vor einem Millionenpublikum?
Da wäre es besser. Das ist besser. Ja. Nee, also Wer wird Millionär nicht? Mhm. Und Schlag den Raab ist ja das Positive. Irgendwas, in irgendwas ist man schon gut, glaube ich.
Also 80er Jahre vor Boyard würdest du gerne.
Ja.
Und Schlag den Raab, da ist man mit Sicherheit in irgendwas gut.
Also wo, ich wüsste so Erdkunde und so richtig schlecht.
Oh, da wäre ich auch grottenschlecht.
Und da ist ja Stefan Raab so richtig das gut.
Genau.
Aber so Sportsachen und so, da kann ich mir vorstellen nicht.
Kennst du dieses Spiel, wo du eine Karte vor dir hast, meistens eine Deutschlandkarte.
No, dann schätzen, wo das
wo was ist.
Katastrophe.
Ich glaube, bei mir würde der Moderator mal sagen, Olli, da ist der Monitor vorbei. du musst auf dem Bildschirm bleiben.
Das wäre wirklich. Schleswig-Holstein, das ist in Berlin. Nee, das wäre wirklich schrecklich.
Das wäre wirklich da. Und genau deswegen könnte ich das im Fernsehen nicht machen, weil da würde ich mich wirklich so unwiderruflich blamieren. Ja, das wäre ewig ja im Internet und so. Und ich glaube, ja.
Und bei so einem Spiel hier so, was war das? Rotes Licht, grünes Licht? Grünes? War das grün? Gelbes Licht? Rotes Licht, gelbes Licht?
Squid Game? Ja, das finde ich auch sehr spannend. Ja. Mir auch Spaß
rotes also, oder grünes? Rotes, gelbes? Wie war
das? Nee, rot und rotes Licht, grünes Licht.
Rotes
Licht. Aber ich möchte nicht erschossen werden.
Na, aber dann ist ja der Spaß. Der
aber da hätte ich zu viel Druck. Das wäre mir zu viel Druck. Ja. Ja.
Übrigens, wollte ich mir das erst nicht ansehen. Mhm. Und nach der ersten Folge dachte ich so, na, aber zum Schluss gar nicht so die Spiele, aber weil das ja doch so ein bisschen Gesellschaftskritik ist, gar nicht so schlecht. Diese, hast du das jemals gesehen?
Nee.
Gut, warum rede ich denn mit dir?
Ich habe gerade überlegt, also bei den, würde ich gegen Stefan Raab mit diesem Kartenspiel, das wäre das Einzige, wo ich Probleme hätte mit der Deutschlandkarte.
Da ja, sonst das, nirgends.
Das würde ich den allen fertig machen, aber da müsste man es mir gegenüber ein bisschen anpassen, zum Beispiel mir andere Fragen stellen, also um es ein bisschen spannender auch für die Zuschauer zu machen, sagen, Stefan Raab, wann oder wo finden seit 1950 die Karl-May-Festspiele statt? Und Olli, wo ist Deutschland auf der Karte? Ja, so, und jetzt, ihr habt beide 30 Sekunden. Ja. Und Stefan Raab tippt und ich so, ah.
Ja. Und bei Wer wird Millionär wäre das bei uns so, bei uns beiden. Was isst man häufig mit Currywurst? Und dann als Antwortmöglichkeit Blumenkohl, Pommes frites.
Ja. einen Wal.
Oder ein Tischbein. Das ist aber schon die 16.000 Euro Frage bei uns.
Und dann, weil Günther ja auch ja weiß, dass bei uns spannend ist, ist das so eine Cliffhanger-Frage, wo die dann in die Werbung gehen, bevor wir antworten.
Und dann hast du das Tischbein eingeloggt. Dann probiert er uns noch vom Tischbein wegzubringen.
So, genau, dann sagt er so zu seiner Regie, ich hätte gerne Portion Pommes. Sagt er so.
Und er kriegt die auch,
genau,
die Pommes.
Er kriegt dann die Portion Pommes und dann sagt er so.
Oh, da fehlt ja noch was dazu.
Da fehlt noch eine Currywurst, wäre noch toll dazu. Aber die kriegt er dann nicht, das wäre zu einfach. Ja. Und dann so,
das wäre zu einfach.
Und dann, aber Benjamin, dann sagst du, ah, Herr Jau, ich hab sie verstanden. Ich nehme den Wal.
Ja.
Das wären wir im Fernsehen und dann würden wir halt auf ewig verbrannt sein, weil es aus dem Internet nicht mehr weggehen würde. Ja, gut. Wir kommen sehr schnell voran hier mit unserer Kurzgeschichte.
Ne, du hast gesagt, wir haben ja hier nur zwei Seiten.
Ja, ich habe nur zwei Seiten. Wie viele Seiten hast du denn geschrieben?
Drei ungefähr.
Ach, tatsächlich.
Stimmt. Eins, zwei, ja. Aber eine ist schon vorbei.
Genau.
Ja, also er wurde ausgeraubt.
Genau, Justus und Peter sind gerade in der Kabine, ja, wo ich auch erstmal dachte, vielleicht sollten sie erstmal auf den Schiffsdetektiven warten, bevor die da alles durchwühlen, ja. Jetzt Justus, sogar das Bild hängt schief. Natürlich musste man da wieder auf irgendwas hingedrückt werden, aber alles verwüstet. Also ganz ehrlich, das ganze Schiff könnte explodiert sein und Justus würde sagen, so, sogar das Bild, Angie.
Ja, weil wirklich Peter davor sagt, dass es da katastrophal aussieht. Ja, fahren sie auf dem Mond, alle Schubladen, alle rausgerissen, alles auf dem Boden und so. Ja. Oh, das Bild hängt schief.
Sogar das Bild hängt schief. Ja. Und dann kam Loriot und hat das wieder gemacht.
Ja. Aber das ist dann schon wieder so, Mann, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Bild?
Aber wenn man in Filmen so verwüstete Zimmer sieht, ja, dann hängt ja unter, also weil da ein Einbrecher drin war, ja, dann sieht man auch ganz oft tatsächlich, dass das Bild schief hängt. Wo ich mich frage, wenn ich jetzt irgendwo einbreche und ich durchwühle alle Schränke, wie komme ich an dieses Bild ran, dass das schief hängt? Also warum, was habe ich mit dem Bild zu schaffen als Einbrecher?
Also, wenn du Filme siehst, ist ja oft da so ein Bild ein Safe.
Richtig. Nee, das ist kein Witz, da hast du natürlich vollkommen recht. Wahrscheinlich guckt der Dieb dahinter nach.
Ja, und der danach nicht eine Wasserwaage und das
Bild wieder hin. Lässt aber den Rest des Zimmers total verrückt.
Eigentlich auch richtig dämlich, der kann da auch das Bild einfach abhängen.
Eigentlich ja. Stimmt, er hat es wieder angehangen. Ja,
genau, aber so richtig.
Wir haben halt wieder einen Stuss, aber irgendwie bemerkenswert trotzdem.
Ja. Naja, ja, also das Bild hängt schief und Justus erkennt mit seinen krassen Augen, dass der Typ wohl Wissenschaftler ist.
Aber eine Geolino auf dem Tisch. Geolino. Nein, auf jeden Fall irgendeine Wissenschaftsphysik-Zeitschrift, die ich mir nicht notiert habe, weil ich das nicht aussprechen konnte, wollte. Kannst du sagen, was da für eine...
Sehr witzig, Olli, du weißt,
mein Engel. Ich wollte dir jetzt mal eine Bühne geben, in der Hoffnung, du kannst es, aber kannst auch das nicht, nein?
Nein,
aber hast du es dir noch nicht notiert, wenigstens?
Physikalische Bewertung von Briefen übersetzt.
Also auch Geolino. Okay. Gut.
Ja, und dann findet Justus noch was auf dem Boden, nämlich einen Umschlag. Jetzt kommt, glaube ich, sowas, was wir schon in der ersten Folge besprochen haben, so wie sie den oder einer den Umschlag aufhebt, so.
Der ist festgeklebt.
Genau, und da sehen Sie, das ist ein Umschlag von der Pacific Star.
Oh, das hat sich sehr schön.
Das habe ich gut ausgesprochen, oder? Ja. Und dann, das habe ich nicht ganz verstanden. Jetzt sagt Justus, oder die sagen ja, das ist der Umschlag, den alle kriegen, wenn sie gewonnen haben.
Wenn sie in diesen ihre Umschlägen Gewinne. Bekommen, sie ihre Gewinne ausgezahlt.
Genau, und dann sagt Justus, genau, der Dieb muss ja dasselbe beobachtet haben wie wir, weil der Umschlag da liegt.
Mhm.
Und
was ist bis jetzt nicht, was ist unklar? Wie kann ich dir helfen?
Okay, also. Das heißt ja denn für mich, dass der Hopkins mit dem Brief schwenkend in die Kabine gelaufen ist. Oder?
Nein, du meinst, der muss ja das, auf was willst du hinaus?
Weiß ich nicht. Okay. Nein, aber er sagt ja, dass alle jetzt wissen, dass er gewonnen hat und so, weil der Briefumschlag da ist. Er muss ja jetzt davon ausgehen, Justus, dass er ja den Brief entweder, es kann ja auch geklopft worden sein und er kriegt den Brief persönlich in die Hand. Oder aber er ist mit dem Gewinn wirklich so schüttelnd durch dieses Schiff gelaufen.
Wie in so einem Mickey Mouse-Kartoffel.
Also warum, nur weil der Briefumschlag auf dem Boden liegt, warum weiß der Dieb oder alle auf dem Schiff, dass er gewonnen hat?
Also erstmal liegt der Umschlag ja auf dem Boden, weil er ausgeraubt wurde. Das ist ja schon, ist ja nach, also es ist ja...
Nach 12.
Erstens nach 12. Ja. Und zweitens ist es ja, also ist ja die Schlussfolgerung von dir ist einfach falsch. Nicht, weil der Umschlag auf dem Boden liegt, wissen alle, dass er gewonnen hat, sondern weil er im Casino einfach gewonnen hat. Und Justus daraus schlussfolgert, dass das, wo alle mitbekommen haben, dass er gewonnen hat und auch wie viel er gewonnen hat, weil er ja da im Casino sich auch so gefreut hat darüber. Und darum ist ein Dieb auf ihn aufmerksam geworden und dachte, na, dem seine Kabine überfalle ich und klaue ihm die 2000 Dollar.
Ach so, weil der Briefumschlag da liegt und deswegen vermutet Justus, er hat diesen Briefumschlag gezielt gesucht.
Ja.
Natürlich. Das kann natürlich sein.
Ja. Oder er hat mehrere Briefumschläge durchgeguckt, weil er geguckt hat, wo das Geld drin ist.
Aber ich kenne noch schon die Auflösung. Deswegen ist
so dürfen wir jetzt noch nicht denken.
Das war nur ein Scherz, ja. Der war nicht schlecht,
oder? Der war sehr gut, Der war ganz schön schlecht.
Ja, jetzt kommt Musik. Auch hier in dieser Folge muss ich sagen, die ganze Musik finde ich auch gut. In dieser Folge.
Ich habe nicht auf die Musik geachtet, fällt mir schon wieder auf.
Hier kommen ja auch ein paar Eigentlich kann man diese Folge ganz schnell zusammenfassen, wenn man ehrlich ist. Mhm. Da passiert gar nicht viel. Was man sagen kann, es kommen ganz viele Verfolgungsjagden.
Ja.
Denn Tom und Jerry sind auch auf dem Schiff. Nein, es kommen ein paar Verfolgungsjagden, die relativ lang sind. Und diese Musikuntermalung und alles ist auch hier in dieser Folge richtig passend.
Ja, das ist mir da aufgefallen. Das war relativ actionreich.
Und auch hier die Musik. Ich finde, dass wo auch die anderen jetzt in die Kabine gleich kommen und so, dass die ganze Soundkulisse auch so dieses leichte, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dieses Brummen vom Schiff so.
Ist ja, das war wirklich auch gut.
Das ist gut, oder?
Das ist mir aufgefallen, wo man denkt, endlich haben die mal was gemacht, man befindet sich auf dem Schiff. Das kann man gut nachvollziehen. Ja,
auch wenn sie später auf Deck sind, dann ist es auch lauter und so. Aber unten ist so ein Sonst würde man sagen, das ist so wie bei uns manchmal so ein Tonfehler, weil ein Stecker nicht richtig drin ist.
Es wäre so lustig, wenn es auch nur ein Tonfehler wäre, weil irgendwie ein Stecker nicht richtig ist, Kabel nicht richtig geschummt ist.
Nein, aber das finde ich gut, dieses leichte.
Ja.
Das ist auch ganz dezent nur.
Ja.
Finde ich super.
So, was finden Sie denn jetzt noch unter dem Bett?
Ja, unter dem Bett findet Peter, der sich auch richtig ekelt, ein Taschentuch mit Blut. Mhm. Und dieses Blut, erstmal müssen wir sagen, du hast noch nicht gesagt, dass der Miller noch nicht angekommen ist, oder?
Der ist immer noch nicht da. Und so viel zum Thema, sie rühren nichts an, ja, suchen die weiter und ja.
Genau, also er findet das Taschentuch und genau in diesem Augenblick, kurz danach, kommt der Miller. Mhm. Peter weiß dann auch, er sagt es hier noch nicht, jetzt hätte ich fast vorgegriffen, aber der Miller kommt und sagt, warum habt ihr alles angefasst? Der ist wirklich sauer, berechtigt. Da finde ich auch witzig, dass Justus noch probiert zu sagen, ja, wir sehen sowas nicht das erste Mal. Und dann unterbrochen wird von ihm, von Miller, was quatscht der da eigentlich?
Aber auch zu Recht irgendwie. Ja, ich meine, da sind zwei Kinder und der eine will jetzt erzählen, ja, ich sehe sowas nicht zum ersten Mal. Dann wird er wie in so einem Actionfilm seine Marke raus. Hier, ich bin Yps-Detektiv oder was?
Ja. Also genau, weil Miller sagt, ihr habt jetzt alle Spuren verhunzt. Mhm. Und jetzt kommt auch noch Quaid, der wissen will, was passiert ist. Und es kommt Kapitän Sherlock.
Ja.
Also wir haben jetzt relativ viele Leute auf diesem Schiff. Mhm. Und jetzt...
Du meinst in der Kabine. Es sind, glaube ich, auf dem ganzen Schiff, hast du aber auch recht, sind wahrscheinlich relativ viele Leute. Ja. Aber jetzt sind alle in der Kabine. Ja. Ich habe nicht so richtig mitbekommen, wie Sherwood dazu gekommen ist. Ich glaube, das sagt Bob dann irgendwie noch so extra.
Der ist einfach da, weil der dann auf einmal da ist und fragt, wer hier wohnt in dieser Kabine. Und jetzt ist so ein Smalltalk. Wer ist hier in der Kabine? Wer wohnt hier? Dann kommt auch noch mal raus, dass er die $2,000 gewonnen hat. Dann sagt der Miller, für so viel Geld wurden schon andere ausgeraubt. Hm. Weil sich nämlich der Sherwood wundert, okay, aber wir haben ja auch Luxus-Suiten. Warum wurde die denn nicht ausgeraubt?
Ja, naja.
Weil ist auch eine berechtigte Frage.
Berechtigte Frage, aber es wurde halt gezielt auf diesen Gewinn. Also hier hat es für mich noch Sinn gemacht, dass man sagt, der wollte den Gewinn halt ausrauben, weil er mitbekommen hat. Und $2,000 ist halt jetzt nicht so wenig. Ja.
Witzig ist auch, dass Herr Sherwood dann sagt, wissen Sie schon, wer der Dieb ist? Und er dann sagt, ich bin genau gerade gekommen. Also das...
Witzig, der Kapitän kommt, ich habe den Fall gelöst. Wer wohnt hier überhaupt?
Das ist auch ein bisschen witzig. Man weiß ja jetzt zum Schluss, wer da zusammengehört, in dieser. Und Miller sagt ja zu dem Captain, ich kann nicht zaubern. Mhm. Und Quaid sagt, schade eigentlich.
Das habe ich so genau gar nicht aufgeschrieben.
Ist ein gutes Team.
Ja. Na gut, auf jeden Fall gibt es keine Spur vom Täter und der Kapitän erwähnt noch besorgt in Millers Richtung, dass sie ja morgen früh San Francisco anlaufen und der Dieb würde dann verschwunden sein.
Genau, wichtig ist jetzt natürlich, Justus sagt dann, es gibt aber eine Spur und jetzt erwähnt er nämlich das Taschentuch, was Peter gefunden hat, die Serviette. Und es kommt raus, dass Bob gesehen hat, dass sich... Der Barmann, das ist dann der Jamie, der jetzt hier noch eine Rolle spielt.
Ganz kurz, ich würde ganz kurz noch was erwähnen, was ich wichtig finde, Bezug nehmend auf dem, dass Justus sagen wollte, wir sehen ja sowas nicht zum ersten Mal, hat ihn ja nicht ausreden lassen. Und jetzt kommt der Miller und sagt, ja, geh mir aus dem Weg, ich will ja meine Arbeit machen. Dann sagt der Justus weiter, das brauchen Sie hier nicht mehr. wir haben hier schon alles erledigt. dann kommt es mit der blutigen Serviette und da fällt dann Bob auf, Mensch, Jamie, So eine Serviette hat er sich doch um den Finger gewickelt, weil der Barmann sich am Abend wohl den Finger geschnitten hat. Also haben wir wohl den Übeltäter.
Ja. So. Genau, Quaid ist erst so ein bisschen eklig und sagt, was der Quatsch soll. Und Miller merkt, die sind wirklich ein gutes Team.
Ich glaube, Miller ist sauer wegen diesem Schade eigentlich. Und Raul jetzt quält dann, die mir aus dem Weg, wenn ich hier meine Arbeit machen kann.
Ja, und Miller sagt, lassen Sie den Jungen in Ruhe und wir gucken mal, wo der Barmann ist und so. Ja, oder das sind beide wirklich super Schauspieler. Ja. Der Miller und der Quaid.
Kann natürlich auch sein, man. Und dafür sowas nicht immer. Wir können ja nicht mal unterstellen, dass es alles Idioten sind. Das kommt erst am Ende raus, wenn man deren Idee eigentlich analysiert. aber das kommt man noch zu.
Ja.
Kann ja auch mal sein, dass sie einfach in ihrer Rolle sind.
Ja. Und jetzt kommt wieder Zwischenmusik und der Erzähler, der dann erzählt, dass Quaid vorausläuft und die Mannschaftsunterkünfte aufsucht, um den Barmann zu finden.
Ja.
Ja.
Ja. Und während sie da den Barmann aufsuchen, informiert Bob seine Kollegen noch darüber, dass Hopkins von dem Schlaf überrascht wurde. Und er hat seinen Gewinn eigentlich gar nicht mit in die Kabine genommen, sondern in dem Casino-Tresor abgegeben. Also zur Verwahrung.
Ja. Da ist dann auch die Frage, wie kommt denn der Umschlag?
Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt. Mhm. Also entweder hat er die Scheine rausgenommen und ohne Umschlag abgegeben, was ich ein bisschen merkwürdig fände. Aber naja. Sie klopfen an Jamies Kabinentür.
Er hat ein Gummiband rumgemacht, wie Otto bei Otto der Außerfriesische, als er das Geld findet.
Und der Dieb hat aus dem Umschlag nur das Gummiband rausgenommen. Naja. Ich vermisse Thomas ein bisschen. gut, sie klopfen an Jamies Kabinentür. Da er nicht reagiert, öffnet der Kapitän mit einem Generalschlüssel. Er ist wohl nicht da. Alles dunkel. Licht funktioniert auch nicht. Man kann die Hand vor Augen nicht sehen. Sie bemerken einen merkwürdigen chemischen Geruch. Nachdem Justus gefragt hat, ob Jamie alleine in der Kabine lebt, erklärt Sherwood, dass er wohl ein Einzelgänger ist und niemand etwas mit ihm zu tun haben möchte. Auf einmal werden sie attackiert. Jamie hat sich im Schrank versteckt. Peter wird angegriffen und nach einer kleinen Rangelei versucht Jamie zu fliehen.
Und hinterher. Wie gesagt, genau, sie rennen jetzt auch hinterher und auch hier jetzt kurz so diese Szene. Von den Effekten her und so, nicht das Schlechteste, was man von den drei Fragezeichen kennt. Und auch, dass jetzt, sie verfolgen ihn ja jetzt wirklich länger und suchen und so. Für eine Kurzgeschichte relativ gut.
Die trennen sich, kommen später wieder zusammen. Genau. Auf
den haben Deck. Einen Plan, wie sie ihn verfolgen. Ja. Und nicht so, Peter läuft los. Oh, ja.
Es wäre überbord. Mann überbord.
In einer langen Folge, genau, da wäre das wirklich so. Ja. Oh, er rennt weg, ich renne hinterher. Oh, er hat mich zusammengeschlagen, ich habe ihn 10 Minuten verfolgt, obwohl die Szene nur 2 Sekunden ging.
Und man wüsste gar nicht, wer jetzt eigentlich überbord gegangen ist.
Ja. Genau. Also sie lassen sich hier wirklich Zeit, gerade für eine Kurzgeschichte, was ich nicht schlecht finde.
Hier wird auch nochmal erwähnt, wo sie sagen, naja, wie weit kann er kommen, ist ja ein Schiff. Naja, er braucht sich ja bloß bis morgen zu verstecken. Obwohl der Kapitän eigentlich auch das Anlaufen auf San Francisco eigentlich verhindern könnte oder zumindest, dass die Passagiere aussteigen, bevor das nicht geklärt ist.
Obwohl ich das auch, das ist jetzt so das erste Mal, wo ich so dachte, okay, Kinderhörspiel natürlich, aber okay, er versteckt sich jetzt, geht denn an Land, ja, wird da festgenommen.
naja, man weiß, also er muss ja, wie soll ich sagen, wieso wird er einfach festgenommen? Er muss ja erkannt werden. Da kommt ja auch noch ein brisantes Detail gleich noch
hinzu. Okay, aber irgendwann muss er ja auch nach Hause gehen.
Ja. Weißt du, was ich meine? Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, jetzt wird so dieser Wert, dieser $2000, doch ein bisschen, dieser Gegenwert zum Aufwand schmälert sich jetzt doch ein bisschen.
Ja. Das stimmt, was der eigentlich alles macht für diese $2000, dieser Jamie.
Ja. Gut, er braucht sich ja nur bis morgen verstecken, genau. Ja. Oben auf dem Promenadendeck haben sie ihn aus den Augen verloren und sie beschließen, auf Miller und Sherwood zu warten, die den Aufzug genommen haben. Während sie warten, bemerkt Justus, dass Peter Blut am Shirt hat oder weiß auch nicht genau, wo er das herbekommt. Vielleicht ist es auch Nagellack, wird erwähnt. Ja. Gut, Jamie kann erstmal entkommen. Quaid, der auch etwas verspätet eintraf, schlägt vor, anstatt auf Miller und Sherwood zu warten, sich aufzuteilen und ihn einzukesseln. Peter und Quaid nehmen sich das Restaurant, also die Backbordseite, vor, während Justus und Bob sich Steuerbord auf den Weg machen. Jetzt kommen auch Miller und Sherwood mit etwas Verstärkung hinzu. Irgendwas zu erwähnen bis hierhin?
Aber wie du hast gerade so schnell, ich muss daherkommen.
Ja, das ist aber alles tatsächlich, wie du erwähnst, die lange Verfolgungsszene.
Genau, das ist, da kann man auch, gar nicht so viel, gibt es eigentlich gar nicht zu sagen.
Einfach, dass sie wirklich ganz gut umgesetzt ist.
Ja. Ich finde auch so, wie die das so sagen, dass sie nicht hinterherkommen, dass sie den Fahrstuhl nehmen, passt auch zu der Länge.
Ja.
Also da merkt man so, dass sie wirklich lange suchen und sich Mühe geben und weiß ich nicht.
Aber Jamie Peterson war wie vom Erdboden verschluckt. Sie trafen sich alle hinter dem Pool. Sie beschließen noch kurz, in die Rettungsboote zu schauen.
Sie beschließen noch kurz zu schwimmen.
Ja. Oder sie treffen Jamie doch. Das ist ja so witzig. Die stehen am Pool, unterhalten sich und Jamie kommt so angeschwommen und lehnt sich so auf den Rand des Pools und hört so zu, was sie so sagen. So Jungs, wie weit seid ihr denn? Ja, das war jetzt Klamauk. Ich stoße immer an
den Fuß. Das war jetzt Klamauk. Auf alle Fälle finden sie ihn nicht. Und jetzt gibt es noch zwei Rettungsboote zu durchsuchen.
Ja.
Und, jetzt musst du mir kurz helfen. Wer guckt denn in die Rettungsboote?
Ich glaube, Bob.
Ja. Ist das
und,
Bob?
Ja, zumindest sagt er das. Wir lassen uns noch in die Rettungsboote schauen. Und plötzlich, da ist er, hüpft über die Reling. Ja, und Peter ruft Mann über Bord. Und es wird Alarm ausgelöst.
Ich glaube, er rennt vom Rettungsboot nochmal weg und springt dann über die Reling. Ganz wichtig, dass ich das jetzt nochmal gesagt habe.
Unbedingt, weil es ja eine ist eine Kurzgeschichte, muss man ein bisschen Länge ziehen.
Ja.
Ja, es wird Alarm ausgelöst und eine Suchaktion gestartet. Aber Jamie war nicht zu sehen. Sherwood will sich wieder zur Brücke begeben, um das Schiff anzuhalten. Aber Justus
glaubt... Nein, sagt Justus. Ja, nein.
Sagt ein 14-Jähriger zum Kapitän. Einen Moment, es geht ganz schnell, sagt Justus, um den Kapitän aufzuhalten. Justus klärt auf. Erstens, Hopkins ließ seinen Gewinn im Tresor. Dennoch fand sich der leere Umschlag in seiner Kabine. Zweitens...
Warte, ganz kurz. Also, Sherwood will ja eigentlich noch das Schiff anhalten.
Genau.
Genau, und Justus sagt ja nein. Genau, hast du eben gesagt, der 14-Jährige sagt nein. Und jetzt ist es auch so, was Justus jetzt aufzählt, der sagt jetzt 8 Punkte auf.
Ja.
Wäre ich jetzt Miller, Quaid, eigentlich alle anderen, würde ich ihnen auch da wieder, habe ich schon in der vorigen Folge gesagt, Justus mal wieder eine Schelle geben. Bei jedem Punkt, was er sagt. Stell dir mal, da steht jetzt so der 14-Jährige. Nein. Und jetzt kannst du mal die Sachen aufzählen, die wirklich alle richtig krass sind.
Okay, als zweitens, Jamie Peterson ignorierte den teuren Laptop auf dem Schreibtisch, der einfach zu transportieren gewesen wäre. Drittens, Jamie ließ die blutige Serviette zurück, die uns sofort auf seine Spur brachte. Schon merkwürdig. Wo ist die Schelle? Wird gerade sein. Ja. Witzig. Und weil ja Justus weiß, der jetzt mittlerweile beim dritten Punkt wartet er jetzt auch zwischen den Punkten auf diese Schelle.
Genau.
Viertens, Jamie hat als einfacher Barmann eine Einzelkabine, in der es stark nach Lösungsmittel roch.
Richtig tolle Schelle.
Fünftens, in Jamies Kabine funktionierte das Licht. Oh, da habe ich sogar Lust, dem Autoren gleich mit eine Schelle zu geben. Sechstens, mein Freund Peter hat merkwürdige Flecken am Hemd.
Aber jetzt war eine Frage, fällt mir gerade auf. Wieso will er eigentlich, damit die Flucht besser funktioniert, mit dem Licht?
Da gibt es so viele Punkte, die man nicht versteht. Wenn man, ich weiß auch nicht, warum Justus das als irgendein Indiz für irgendwas aufzählt, weil es beweist nichts und ist auch irgendwie kein Hinweis auf irgendwas. Sieben, trotz Regen befindet sich zwischen den beiden Rettungsbooten eine trockene Stelle, als hätte da bis vor kurzem noch etwas Großes gestanden. Jetzt mal ausnahmsweise keine Schelle.
Ja.
Sich quält holt so aus. Oh nö, ja, nee, doch, das war ganz gut. Erzähl weiter, Junge. Achtens und somit letztens, das hier, Mr. Quaid, ist Ihnen aus der Tasche gefallen, als wir Jamie verfolgten.
Und jetzt kriegt er eine Schelle, weil das ein wichtiger Hinweis ist.
Genau.
Von Quaid. Ja.
Sherwood, eine Roulette-Kugel.
Die Auflösung jetzt. Wir kommen jetzt zur Auflösung. Mhm. Und das ist mein größter Kritikpunkt an dieser Folge. Also erstmal, Justus hat ja jetzt diese 8 Punkte aufgezählt.
Ja.
Und ich finde so, wenn ich jetzt der Sherwood wäre, ja, er hört ja Justus die ganze Zeit zu und die anderen wollen ihn ja immer unterbrechen und so. Sherwood sagt, lass mal den Jungen sprechen, lass ihn mal ausreden und so. Wieso vertraut Sherwood eigentlich so Justus?
Na, weil er ein 14-jähriger Junge ist. Macht doch Sinn, oder? Weil das Schiff fährt immer noch. Ja. Ich glaube, Justus also, hat jetzt das Kommando übernommen.
Also auch, er ist ja der Kapitän und trotzdem könnte ja noch sein, dass jemand über Bord gesprungen ist. Dass er jetzt gleich in der Schiffsschraube landet.
Hat er nämlich auch, ich glaube, der Kapitän hat bei Punkt 3 schon gedacht, na gut, dann wollte ich das Schiff auch nicht mehr anhalten.
Jetzt ist zu spät. Denkt er so, ach, jetzt ist der Typ schon tot, ich lasse dem mal jetzt noch 20 Punkte, denn damit ich mich besser fühle. Also, dass er das Schiff nicht angehalten hat. Irgendein Punkt wird schon da sein.
Und, jetzt merkte Sherwood, dass nur Scheiße dabei rauskam. Und jetzt kriegt er Angst, dass er denn für den Tod des Barmanns verantwortlich gemacht wird. Ich finde auch wirklich ein bisschen lustig, man geht über Bord, Kapitän sagt, denkt so, oh, ich muss sofort Schiff anhalten, damit er nicht in die Schiffsschraube kommt, weil er wirklich nur Sekundenzeit ist. Und dann kommt so ein Junge, Moment mal. Ja, geht auch ganz schnell. Ja. Würde ich, glaube ich, ist schon ein bisschen merkwürdig.
Ja. Naja, jedenfalls erzählt jetzt Justus, dass der Jamie nämlich noch auf dem Board ist und er sich nämlich eigentlich als Frau, also diese Logik ist auch.
Jamie ist noch auf dem Board?
Bord des Schiffes.
An Bord.
Nein, an Bord des Schiffes, denn Justus sagt, er wollte sich vermutlich als Frau verkleiden, denn auf Peter sein Hemd, das war nämlich Nagellack, was sich der Jamie gerade raufgemacht hat. Und die Frauenkleidung ist noch auf dieses Schiff irgendwo versteckt.
Genau, weil er wollte sich als Frau verkleiden, um am nächsten Tag unerkannt von Bord gehen zu können. So.
Also erstmal ganz kurz, im Jahr 2023 haben ja auch schon Männer des Öfteren mal Nagellack. Mhm. Das sieht man auch wirklich ganz oft, sehe ich wirklich ganz oft, dass die mal so lackierte Finger haben. Also eine etwas aus der Zeit gefallene Folge.
Aber 2012 halt nicht.
Überleg mal, wie sich die Zeit geändert hat. Und wie findest du, dass er aufgrund des Nagellacks darauf kommt, dass, also das ist schon krass, sich als Frau verkleidet und so vom Schiff verschwinden will?
Das finde ich schon krass, weil erstens, Justus hat natürlich recht damit.
Wäre auch witzig, eher keine.
Aber guck mal, am nächsten Tag will er ja von Bord gehen als Frau verkleidet. So, er hätte also noch alle Zeit der Welt gehabt, sich zu verkleiden und sich den Nagellack aufzutragen.
Im Dunkeln.
Genau, aber nein, er macht das. Also er rennt in die Kabine. Ah nee, Moment mal, da habe ich jetzt einen Denkfehler. Er wird ja er macht das ja nicht auf der Flucht, sondern er wird ja, richtig, die rennen ihm ja nicht hinterher, ne? Bevor die Kabine betreten, ist er ja nicht auf der Flucht, erst danach, ne?
Ne, ich frag mich immer noch, entweder hat er sich die Fingernägel lackiert und dachte, das sieht zu gut aus und hat deswegen die Lampe rausgedreht.
Das macht auch für mich keinen Sinn,
ja. Oder aber, also, ich frage mich, warum hat er die denn überhaupt rausgedreht?
Kann ich dir sagen. Der Regisseur meinte, wir müssen hier auf 8 Punkte kommen. Ja, darum macht das mal mit der Lampe. Weil ich auch schade finde, hätte ich es mit der Lampe weggelassen, wären es genau 7 Punkte gewesen.
Und viel besser. Olli. Gut, also auch, dass die rote Farbe gleich Nagellack ist, kann ja auch irgendwas anderes sein.
Blut zum Beispiel.
Ja. Na gut, vielleicht riecht man das wirklich oder sieht es, aber es kann ja auch sein, dass er gerne Bilder malt.
Nun ist aber Justus ein schlaues Köpfchen.
Das stimmt, viel schlauer als wir.
Viel schlauer als Thomas. Viel schlauer als wir und viel schlauer als Thomas, genau. Und er hat ja das Lösungsmittel auch gerochen in dem Zimmer. Ja. Und das hat ihn wahrscheinlich an seinen Nagellack erinnert. Und daher hat er natürlich gleich schlussfolgern können, dass sich da jemand in eine Frau verkleiden möchte.
Ja. Ne. Weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Bin ich ehrlich. So. Auf alle Fälle sagt denn Justus, also ihm fällt wieder wahrscheinlich das Bild ein und so und sagt, die Lösung ist auch in der Kabine von dem Hopkins. Weil ihm ist wieder das schiefe Bild eingefallen. Und jetzt laufen sie alle in Hopkins Kabine.
Ja.
Und was sehen sie da?
Eine Kamera. Und
direkt auf
den Laptop gerichtet. Und haben wir eigentlich erwähnt, dass sie beim Durchsuchen der Kabine einen Brief gefunden haben, wo er für einen Wissenschaftlerpreis in Nanotechnik gratuliert wurde?
Glaube nicht.
Das ist ein relativ wichtiger Punkt.
Ja, also die haben noch einen Brief gefunden, wo dran drin steht, dass er ein ganz toller, hoher Wissenschaftler ist.
Genau, witzig. Da schreibt ihnen jemand einen Brief und in dem Brief steht drin, sehr geehrter Hopkins, Sie sind ein ganz toller Wissenschaftler.
Er hat irgendwelche Preise gewonnen.
Genau, so. Und jetzt geht es natürlich darum, dass die Kamera ist ja auf den Laptop gerichtet, das heißt, man will seine Arbeit oder seine Erkenntnisse stehlen. Vielleicht war er gerade an einem großen Projekt am Arbeiten, ja. Und das Ganze mit dem Geld, mit dem Einbruch in der Kabine soll als Ablenkungsmanöver, war als Ablenkungsmanöver geplant. Aber warum?
Ja, warum?
Ja, ganz im Gegenteil, es hat ja jetzt die ganze Aufmerksamkeit eigentlich erst geweckt. Wo ja. Vielleicht hätte ohne diesen blödsinnigen Plan niemand von dieser Kamera und von dem Diebstahl der Wissenschaftler, der wissenschaftlichen Erkenntnisse gewusst.
Oder genau, fahren. Also wir können ja jetzt sagen, dass die Folge mehr oder weniger vorbei ist. Denn die fangen sich jetzt gleich an zu streiten.
Ja.
Der Miller und der Hopkins. Denn diese beiden sind die Verbrecher. Mhm. Und die fangen sich an zu streiten, dass die mehr oder weniger von den drei Jungs überführt wurden. Weil jetzt möchte ich noch mal mit dir darüber diskutieren. Wir fassen zusammen.
Ja.
Sie wissen, da ist ein Wissenschaftler.
Fangen wir mal anders an. Sie wissen, da ist ein Schiff.
Sie wissen, da ist ein Schiff. Da wird Roulette gespielt.
Ja.
Miller und Dings arbeiten da vielleicht schon länger, weil Quaid ist ja auch der Chef.
Das ist ein ganz deutliches Indiz dafür, dass sie da schon länger arbeiten.
Ja, und er ist ja auch Detektiv.
Miller,
der Miller. So. Und sie kriegen jetzt mit, vielleicht haben wir irgendwas nicht auf dem Schirm, oder ich habe darüber schon nachgedacht. Die kriegen jetzt mit, Hopkins ist auf dem Schiff.
Genau, Hopkins ist ein Wissenschaftler und er ist bekannt für irgendein ganz bekanntes Projekt, wo noch die Details noch unter geheimem Verschluss sind.
So. Sie manipulieren das Spiel. Das Roulette-Spiel.
Da sind wir noch gar nicht.
Okay, da sind wir dann.
Gehen wir mal davon aus, dass Miller und Quaid sagen, jetzt kommt ja erstmal die Sache, wir müssen an diese wissenschaftliche Arbeit ran.
Ich bin halt gerade am Überlegen, wissen Sie das schon, dass er...
Na gut, da müssen sie ja wissen, weil der Plan beginnt ja mit dem Gewinn. Der Plan ist ja da schon am Laufen, weil ja Quaid den Roulette-Tisch manipuliert.
Ja, aber vielleicht... haben sie den 5 Minuten, also 5 Minuten vorher wussten die es noch nicht, sondern erst 3 Minuten vorher, weil der, du brauchst nicht gähnen, dass der Hopkins gesagt hat, ich setze auf die 7 in 2 Minuten, denn ich bin so ein schlauer Wissenschaftler. Und dass sie dann erst den Tisch manipuliert haben. Was guckst du mich so an?
Nee, ich beiß mich die ganze Zeit an diesem Punkt fest. Warum starten die dieses Ablenkungsmanöver?
Na okay, ich weiß, dass du... Wir machen jetzt Punkt für Punkt. Also, sie wissen vorher, der Wissenschaftler kommt auf den Schiff.
Ja.
Sie manipulieren den Tisch mit der 7.
Nee, erstmal will ich noch, dass wir den Gedanken haben, der Wissenschaftler kommt.
Ja.
Und jetzt sagen sie, wir müssen an diese wissenschaftlichen Arbeiten kommen, an diese Informationen.
Um ihn zu erpressen später.
Von mir aus zu erpressen später. Oder halt um diese Sachen weiterzuverkaufen. Ja. Mir wird erwähnt, dass diese Informationen sehr lukrativ sind, wenn man die weiterverkauft. Sie installieren von mir aus die Kamera schon dort, ja. So, jetzt sagen sie, okay, die Kamera ist auf den Laptop gerichtet. Wir wissen, der Wissenschaftler entkommt, der wohnt in dieser Kabine. Der Plan, an die Sachen ranzukommen, ist doch jetzt eigentlich schon perfekt. So, ja, wer kommt jetzt und sagt, Mensch, wir müssen ein Ablenkungsmanöver starten? Warum? Wovon? Weil letztendlich ohne dieses Ablenkungsmanöver,
ich glaube, ich hab's.
Okay, Detektiv Conan.
Nachdem Jamie, also da ist ja dieses falsche, dieser Verband, der ja mit Absicht dahingelegt wurde. Mhm. Und damit alle aus dieser Kabine raus sind, ja, alle,
ja.
Da konnte er erst die Kamera installieren. Da wurde das Bild schief gemacht und
ich glaube, das ist Quatsch.
Warum?
Weil Quaid ist Chef auf dem Schiff. Der hat ja wohl Möglichkeiten, in die Kabine zu gehen und dort alles zu installieren, was er will.
Na, vielleicht nicht.
Das heißt, dieses Ablenkungsmanöver war, damit sie in die Kabine kommen?
Und die Kamera installieren.
Und wann haben sie die installiert?
13:18 Uhr. Nee, weiß ich nicht.
13:18 Uhr?
Also, warte mal. Hopkins wurde ja überfallen.
Ja.
Weil er die Tür nicht abgeschlossen hat.
Er wurde im Schlaf überfallen. Das heißt, genau, er muss die Tür ja auch offen gelassen haben.
So, dann wurde er überfallen. Hopkins rennt raus. Und in diesem Augenblick wird die Kamera installiert.
Ich glaube, du hast es wirklich raus. Weil der Plan war natürlich, an die wissenschaftlichen Arbeiten ranzukommen. Über diesen Überfall, ja, den wir gerade erwähnt haben. Ja. Und damit keiner darauf kommt, dass der Überfall wegen den wissenschaftlichen Arbeiten geschehen ist, haben sie das mit dem Gewinn inszeniert.
Krass. Jetzt wird die Folge natürlich aufgestockt in der Punkt 2.
Nee. Weil das mussten wir jetzt gerade selber aufklären. Das hat gar keiner so richtig in der Lösung eingebaut. Aber ich glaube, so macht es ein bisschen Sinn.
Stimmt, aber wenn man die Folge hört, denkt man daran kein bisschen.
Nee. Genau. Genau, die hatten halt, wie du auch sagst, weil ich bin jetzt immer davon ausgegangen, natürlich haben die Möglichkeit, einfach so in die Kabine zu gehen. Aber er hat während des Einbruchs die Kamera installiert und damit niemand hier irgendwie guckt, warum wurde die eigentlich eingebrochen, wurde das Ganze mit dem Gewinn.
Und deswegen ist auch das ganze Zimmer so Moment. Zerstört. Und deswegen
was aber ein bisschen komisch ist.
Ja.
Also jetzt kommt der Flaschenhals der Geschichte. Ja. Moment mal. Ja.
Pass auf, er kann doch einfach den Laptop klauen.
Genau. Anstatt einfach den Laptop.
Ah nee, er hat ja dann den Code nicht.
Ah ja, ist ja Passwort geschützt. Ja,
Passwort genau. Geschützt.
Sehr gut, das heißt, der Laptop musste also da bleiben.
Ja. Seht ihr, habt gerade unser Lachen gehört, wie dumm die sind, aber wir sind selber dumm.
Ja,
wir sind
ganz schön
dumm. Okay.
Mr. Quaid hat mir auch gerade eine Schelle gegeben. Ja, ich glaube, so macht das ein bisschen Sinn. Also er ist die Kabine eingebrochen, hat die Kamera installiert und er hätte es natürlich wie einen normalen, genau, und weil man sich ja sonst fragt, warum sollte jemand in die Kabine eines Wissenschaftlers einbrechen, musste der Wissenschaftler ein bisschen reich gemacht werden, indem er diesen Gewinn hat, damit jemand sagt, ach so, der wollte den Gewinn haben, alles klar, wir brauchen nicht weiter ermitteln. Und mit Jamie, der ja über Bord dann gesprungen ist, hätten sie natürlich auch einen Täter gehabt und natürlich hätte man ihn nicht gefunden. Das haben wir ja erwähnt, dass er natürlich irgendeinen großen Gegenstand dann halt über Bord geworfen hat.
Wir haben überhaupt gar nicht erzählt, was mit Jamie passiert ist.
Nee, eine Puppe oder sowas. Jamie ist natürlich nicht über Bord gesprungen.
Ja.
Sondern hat eine Puppe oder ähnliches über Bord geschmissen. Eine Puppe ist über Bord gesprungen. Hat eine Puppe über Bord geworfen, damit es so aussieht. Und er selber wollte am nächsten Tag unerkannt das Schiff verlassen. Und somit wäre der... Das Lustige ist allerdings, er hätte den Rest seines Lebens eigentlich seinen Tod oder sein Verschwinden ja durchziehen müssen. Er ging ja nicht nur darum, unerkanntes Schiff zu verlassen. In dem Moment wäre er für tot erklärt worden eigentlich.
Weißt du, was ich mich frage?
Ja.
Stimmt, ja, neue Ausweise.
Er müsste eine neue Identität annehmen, alles. Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, hätten die Figur Jamie nicht so ausgebaut, dann wäre doch gar nicht rausgekommen, wer der Einbrecher war.
Ja, richtig, die hätten eigentlich auch einfach diese Spur nicht legen müssen.
Ja,
nee, die wollten ja, dass die Ermittlungen schnell aufhören. Weil hätten sie diese Spur nicht gelegt, dann hätte man den Täter noch nicht und dann hätte man in alle Richtungen ermittelt.
Ja, aber Jamie ist das arme Arschloch.
Also einen muss es ja, ein Bauernopfer muss es ja geben.
Ein Ordi muss es geben.
Hast du schon gesagt. Ja, ich glaube, wir haben es geklärt. Ich glaube, wir haben den Fall gelöst.
Aber man muss ganz ehrlich sein, wenn man die Folge hört, es ist total unlogisch alles.
Das ist alles unlogisch, aber so ergibt es tatsächlich ein bisschen Sinn. Auch wenn wirklich Jamie, ich weiß nicht, ob er sich wirklich darüber klar war, dass er tot erklärt wird, er denn ganz schön viel zu tun hat.
Aber wir haben noch nie so lange über eine Folge philosophiert.
Nee.
Und das in einer Kurzgeschichte.
Ja, von mir aus war es das dann eigentlich auch schon. Also, wie viele Punkte gibst du der Folge? Jetzt müssen wir natürlich nochmal umdenken.
Ja, also ich fand die so unlogisch, dass ich der Folge nur 4 geben wollte.
Ich war bei 3 tatsächlich.
Ja. Na, für 3 muss ich sagen, war aber der Rest, so die Verfolgungsjagd, die Geräusche, nee. Musik, na, schon eine 4 bei mir.
Ich bin jetzt bei 5, jetzt wo wir tatsächlich was dahinter haben, was aber, finde ich, hier nicht gut aufgearbeitet wird.
Ja, ich muss auch sagen, 5, ich finde auch, wird überhaupt nicht aufgeklärt. Mir ist auch leicht schlecht geworden. Also das war zu viel Nachdenken gerade für mich.
Jetzt gerade
ist es mir schlecht geworden, ja. Weil ich fühle mich gerade wie ein so richtiger Detektiv und ich merke, das ist nicht mein Job.
Mhm.
Und das war zu viel Grübeln für eine Unterhaltungskurzgeschichte.
Das ist dein großer Kritikpunkt. Okay. Ja, würde ich auch so stehen lassen.
Fünf
Punkte, weil, oder vielleicht sogar sechs, weil ja wirklich der Ton war gut, also die Geräuschkulisse war.
Die Sprecher waren gut.
Die Sprecher waren gar nicht schlecht.
Aber willst du das jetzt nochmal? Aber eigentlich ist das auch ziemlich so langweilig.
Na, ich bleib bei fünf.
Also nicht langweilig, aber eigentlich ist der Überfall und dann Verfolgungsjagd, fertig.
Na gut, ist halt eine Kurzgeschichte. Also was passiert denn bei der siebte Gast? Da besuchen sie die Frau und gehen dann in das Märchenzimmer da, also zu den Märchentanten. Das war auch vorbei. Dann
passiert noch einiges mehr.
Nee, ja, was?
Zum Beispiel, dass der Sprecher sagt, ja, wisst ihr, wo Rocky Beach liegt? Und dann sagt er, wo Rocky Beach liegt.
Ich spiele schon langsam die Abschaumusik ein. Aber war schön, Benjamin.
Ja, wie fandet ihr denn so? Achso, die können ja gar nicht antworten. Aber wir können ja trotzdem fragen. Wie fandet ihr denn so, zwei Kurzgeschichten so schnell hintereinander zu haben, zu hören? Spannend oder wollt ihr lieber wieder was Längeres? Als ob wir nie wieder eine normale Folge in die Zentrale machen.
Genau. Sollen wir nur noch Kurzgeschichten machen? Schreibt in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Eine Rotz- und Wasserproduktion.
Witzig, was schreibe ich denn? Also ich wollte eigentlich, der Satz sollte lauten, den ich geschrieben habe. Bob warnt seine Kollegen, dass sie von Quaid, dem Casino-Chef, beobachtet werden. Jetzt liest du mal bitte vor. Bob warnt seine Kollegen. Jetzt liest du mal bitte vor, was ich geschrieben habe.
Bob warnt seine Kollegen, dass sie von Quaid...
Nee, ich habe nicht Bob geschrieben. Guck mal, was ich geschrieben habe.
Ach, bei Bon warnt.
Bon warnt seine Kollegen.
Also, alles falsch. Ja. Also, Bon warnt.
In zwei Wörtern mit sieben Buchstaben. Oh, sieben, Benjamin. Sieben Buchstaben.
Deswegen. Sonst wären es ja neun.
Ich muss gruselige Musik einspielen.
Der Klappentext.
Uiuiui.
Ihr habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.